Felvin Sarr, Afrotopia. Der öffentliche Diskurs über Afrika kreist immer wieder um dieselben Themen. Es geht um Armut, Hunger, Krankheit und Krieg. Afrika wird gedacht als düsterer Ort, der entwickelt werden muss, die Gesellschaften Afrikas als mangelhafte, die aufholen müssen. Doch dieses Denkmuster offenbart bloß die Dominanz des Westens, die bis heute andauert, obwohl der Kolonialismus lange vorbei ist. Und diese Sichtweise hat sich leider auch in den Köpfen der Afrikaner selbst festgesetzt. In diesen Blinks erfährst du, warum sich Afrika von den Erzählungen des Westens loslösen und sich selber finden muss, um seine Zukunft eigenständig zu gestalten. Nur auf diese Art kann es eine eigene Utopie, eine Afrotopie entwickeln. Dabei geht es um neue Ideen zur Wirtschaft, zur Kultur, zur Bildung sowie um ein neues Selbstbewusstsein für die Menschen Afrikas. Blink Nummer 1. Afrika braucht seine eigene Utopie. Das westliche Denken über Afrika ist befangen. Von Filmen und Nachrichten beständig reproduziert, liegen alte Klischees allzu leicht bereit. Afrika heißt Armut, Elend, Krankheit und Gewalt. Der zugehörige Affekt ist die Bestürzung. Der afrikanische Kontinent wird bedauert für seine tragische Vergangenheit und seine dysfunktionale Gegenwart, für die wiederholten Erschütterungen und Krisen, die eine späte Nachwirkung des Kolonialismus sind. Westliche Eroberer haben Afrika ausgeplündert, seine Völker versklavt und ermordet, wie es zum Beispiel die Deutschen den Hereros angetan haben. In jüngerer Zeit wird diesem Afropessimismus eine optimistische Wirtschaftsrhetorik entgegengestellt, die Afrika als zukünftiges Zentrum des globalen Wirtschaftswachstums beschwört. Hier lauten die Stichworte Entwicklung, wirtschaftlicher Durchbruch, Wachstum und Bekämpfung der Armut. Doch im Positiven wie im Negativen ist der Diskurs über Afrika geprägt von Phrasen, Vorurteilen, Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die wie ein Dunstschleier die Realität des gegenwärtigen afrikanischen Lebens verdecken und andere Denkansätze im Keim ersticken. Denken wir Afrika als Ort des Scheiterns, entwerten wir damit das Leben von Millionen von Menschen und erklären es als Beispiel dieses Verhängnisses. Dasselbe macht die optimistische Lesart. Wenn man davon ausgeht, dass Afrika ein ökonomischer Boom erwartet, reduziert man die afrikanische Gegenwart auf eine Hoffnung, die sich erst noch einlösen muss. Es bedeutet, das Leben von Millionen von Menschen auf das Bruttosozialprodukt zu reduzieren. Das Schicksal dieser Menschen spielt keine Rolle, es sei denn als Anlass für das Mitleid von Nicht-Afrikanern. Es ist dieser dominierende Blick von außen, meist aus dem Westen, der das Denken der Afrikanerinnen und Afrikaner blockiert und einschränkt. Deshalb muss sich Afrika aus dieser Zwickmühle aus Verzweiflung versus Euphorie befreien und die Gegenwart mit eigenen Augen und frischem Blick wahrnehmen. Den Gesellschaften Afrikas fehlt eine eigenständige, unabhängige Interpretation ihrer eigenen Gegenwart. Und dieser Engpass im Denken schränkt wiederum die Handlungsfähigkeit ein. Um sich zu entwickeln, müssen sich die Gesellschaften Afrikas deshalb in einer eigenen Erzählung der Gegenwart eine Zukunft ausmalen und über die Bedingungen ihres Fortbestehens nachdenken. Daher ist es für Afrika so wichtig, sich vom herrschenden Narrativ des heutigen Scheiterns und der morgigen Blüte zu lösen und eine eigene Utopie zu entwerfen. Eine Afrotopie. Blink Nummer 2. Die Idee der Entwicklung wird Afrika vom Westen aufgezwungen. Um ein neues Denken über Afrika zu ermöglichen, muss es geistig souverän werden. Doch dazu muss es zunächst aus dem westlichen Begriffskosmos ausbrechen, dem Worthülsen wie Entwicklung, nachhaltige Entwicklung oder Millenniumsentwicklungsziele entspringen, die den Denkhorizont begrenzen. Die vom Westen als selbstverständlich vorausgesetzte Notwendigkeit einer Entwicklung zeugt dabei vor allem von westlichen Denkmustern, Idealen und Mythen, die unreflektiert auf die afrikanischen Gesellschaften projiziert werden. Das Projekt der Entwicklung, das zur unhinterfragten Norm für Afrika geworden ist, entspringt dem westlichen Zwang, alles zu messen, zu zählen und zu quantifizieren. Dabei soll das Bruttosozialprodukt eines Landes als Index der menschlichen Entwicklung ermittelt werden. Die Formel Entwicklung ist gleich wirtschaftliche Entwicklung ist gleich höheres Bruttosozialprodukt gilt als unumstößlich. Aber warum eigentlich? Nach dieser Gleichung steht der Westen auf der obersten Stufe der gesellschaftlichen Entfaltung. Der afrikanische Kontinent hingegen ist unterentwickelt. So wird der Westen das Maß allen gesellschaftlichen Fortschritts. Auf diese Weise hat es der westliche Entwicklungsmythos geschafft, uns für die kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Eigenheiten afrikanischer Gesellschaften blind zu machen. Das Leben in einer afrikanischen Stadt wie Lagos, Abidjan, Kairo oder Dakar lässt sich nicht mit den vom Westen definierten Kriterien erfassen. Es ist ein sinnliches, kognitives und spirituelles Erlebnis. Was für das Leben der Menschen an diesen Orten wertvoll ist, was Glück und Unglück für sie bedeutet und was ihnen in Zukunft helfen würde, lässt sich mit dem Bruttosozialprodukt nicht erfassen oder bestimmen. Deshalb sollte Afrika nicht der westlichen Moderne nacheifern, der das Entwicklungsnarrativ entstammt. Die große Erzählung der Moderne hat ihre Ursprünge in der Philosophie der Aufklärung. Sie will den Menschen von Gott befreien, die Vernunft zum höchsten Prinzip der gesellschaftlichen Ordnung erheben und so den Fortschritt durch Wissenschaft und Technologie ermöglichen. Doch die Moderne hat gleichzeitig viele oft vernachlässigte Schattenseiten. Sie macht den Menschen zum Sklaven einer kalten Vernunft, wie es schon die Romantiker anprangerten. Sie kann zur Fragilität und Heimatlosigkeit des Individuums führen. Schließlich fand die Erzählung des vernunftbasierten Fortschritts, nach der es immer weiter bergauf geht, ihr jähes Ende in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die sich durch Stichwörter nur andeuten lassen. Holocaust, Hiroshima, Gulag. Es wäre fatal, denselben Entwurf der Moderne, der den Westen geprägt hat, unhinterfragt auf Afrika zu übertragen. Die Idee, dass die Tradition zugunsten eines immerwährenden Fortschritts überwunden werden muss. Afrika muss einen anderen Weg gehen. Es muss niemanden einholen. Die abendländische Version der Moderne ist nicht das Nonplusultra der Zivilisation. Vielmehr gilt es, dass Afrika sich selbst als Epizentrum der Welt entdeckt und anfängt, seinen eigenen Weg zu beschreiten. Blink Nummer 3. Afrika war einst ein reicher Kontinent, dessen Gegenwart von den Nachwirkungen des Kolonialismus bestimmt wird. Wenn von der Geschichte Afrikas die Rede ist, reicht der Blick zurück meist nicht weiter als bis zu den Unabhängigkeitskämpfen der 1960er Jahre. Die äußerste Zeitgrenze, die Diskurs und Reflexion erreichen, ist in der Regel der transatlantische Sklavenhandel. Dahinter verliert sich für viele die afrikanische Geschichte im Nebel. Auch dies führt dazu, dass einseitig über die Gegenwart nachgedacht wird. Denn Afrika war einst ein äußerst reicher Kontinent und ist es im Grunde noch heute. Seit dem frühen Altertum war Afrika ein Zentrum des Handels und des kulturellen Austauschs. In der Bibel wird es Ophir genannt und als Land beschrieben, dem Gold, Edelsteine und Sandelholz entspringen. Handelsstraßen führten über tausende von Kilometern durch die Sahara sowie durch den gesamten Kontinent. Sie verbanden reiche und üppige Städte im Niltal, in Simbabwe und in Westafrika, die in mächtigen Königreichen erbaut wurden. Der gleiche Wohlstand wäre Afrika auch heute noch zugänglich, denn es ist noch immer reich an Rohstoffen und verfügt über immense natürliche Ressourcen. 60% des weltweit ungenutzten Kulturbodens und etwa ein Drittel aller weltweiten Bodenschätze befinden sich auf dem Kontinent. Doch warum kommt dieser Reichtum dem heutigen Afrika nicht zugute? Grund dafür ist eine beispiellose Unterdrückung und Ausbeutung über 4 Jahrhunderte. So lange hat der Sklavenhandel in Afrika gewütet und seine Gesellschaften dezimiert und zerstört. Das 18. Jahrhundert markiert den Höhepunkt des Sklavenhandels, der dazu führte, dass das afrikanische Bevölkerungswachstum zum Erliegen kam. Schätzungen zufolge wurden insgesamt 11 bis 24 Millionen Menschen über den Atlantik verschleppt. Bedenkt man zudem die zahlreichen Genozide im Laufe der Kolonisation, wird deutlich, wie die sozialen und wirtschaftlichen Geflechte über Jahrhunderte zerstört wurden. Und die Plünderung hält bis heute an. Die afrikanischen Reichtümer werden durch teilweise illegale Verträge zur Rohstoffnutzung extrem ungleich verteilt. Großkonzerne der ehemaligen Kolonialmächte betreiben so die wirtschaftliche Rekolonisierung des afrikanischen Kontinents. So gravierend die wirtschaftliche Schieflage Afrikas ist, sie darf nicht zum Schicksal des Kontinents werden. Die fehlgeschlagenen wirtschaftlichen Ansätze der letzten Jahrzehnte haben ihren Ursprung allesamt woanders. Dementsprechend dienten sie zuallererst den Interessen des Westens und seiner Konzerne, anstatt den afrikanischen Gesellschaften. Letztere müssen sich nun bewusst werden, dass sie eine Ökonomie aufbauen müssen, die dem spezifisch afrikanischen kulturellen Kontext gerecht wird. Blink Nummer 4. Die Wirtschaft Afrikas muss ihrem kulturellen Kontext gerecht werden. Für den Autor Philvin Sarr gibt es einen Unterschied zwischen dem Homo Africanus und dem Homo Ökonomicus, der das westliche Vorbild darstellt. Der westliche Individualismus wird ökonomisch so gedacht, dass er die Maximierung des eigenen wirtschaftlichen Vorteils zur einzigen Motivation erklärt. So zweifelhaft ein solcher Ansatz für die Menschheit insgesamt ist, widerspricht er zudem vollkommen der traditionellen Kultur afrikanischer Gesellschaften, in der die Auffassung von Wert weit über den Materialismus des Westens hinausgeht. Diese Unterschiede müssen in der afrikanischen Wirtschaft mitbedacht werden. Es ist also ein Prozess der Bewusstwerdung nötig, dem bislang ein Mangel an Selbstachtung entgegensteht. Denn die Jahrhunderte der Knechtschaft und Erniedrigung haben tiefe Wunden in den Seelen der afrikanischen Menschen hinterlassen. So ziehen zum Beispiel afrikanische Regierungen häufig den Rat ausländischer Experten vor, obwohl lokale Fachkenntnis überlegen wäre. Auch im Fußball wird das Problem deutlich. Ein Großteil der afrikanischen Mannschaften wird von Weißen trainiert. Selbst die afrikanischen intellektuellen und künstlerischen Eliten werden erst als solche anerkannt, wenn sie durch die Institutionen des Westens gegangen sind. Die alten Kolonialmächte sitzen noch immer an zahlreichen Schalthebeln der Macht. Das muss sich ändern. Nicht nur im Hinblick auf die Unabhängigkeit, auch für den ökonomischen Diskurs insgesamt, also das Nachdenken über die Frage, wie gewirtschaftet werden soll, müssen sich die Menschen Afrikas wieder ihrer eigenen kulturellen Identität bewusst werden. In Bezug auf wirtschaftliche Entscheidungen spielen etwa die Ideen von Ehre, Umverteilung, Subsistenz sowie Gabe und Gegengabe eine große Rolle. Bei den Muriden im Senegal ist es beispielsweise selbstverständlich, dass jeder neben der eigenen Lohnarbeit auch gemeinnützige Arbeit leistet. Zum Beispiel in Form der Bewirtschaftung eines Waldgebietes, wenn sie oder er vom geistlichen Oberhaupt der Gemeinschaft dazu aufgefordert wird. Es braucht also eine Ökonomie, die die gelebten afrikanischen Wirtschaftspraktiken anerkennt und in die Diskussion über die wirtschaftliche Zukunft des Kontinents integriert. Nur so kann ein vom Westen unabhängiger Entwurf entstehen, der Ökonomie und die afrikanischen Kulturen in Einklang bringt. Blink Nummer 5. Afrikanisches Wissen muss sich neu definieren und seine Institutionen zurückgewinnen. Die Afrotopie muss im Bereich des Wissens beginnen, und zwar mit einer Art Revolution. Eine gute Bildung der Bevölkerung ist dabei ein entscheidender Schritt. Hier ist zum Glück bereits ein starker Anstieg der Einschulungszahlen zu verzeichnen. Doch das afrikanische Wissen insgesamt sowie seine Institutionen von der Schule bis zur Universität sind noch immer vom Kolonialismus geprägt. Der kongolesische Philosoph Valentin Yves Moudimbe spricht in diesem Zusammenhang von einer Kolonialbibliothek. Seit dem 15. Jahrhundert wurde der afrikanische Raum von Diskursen geprägt, deren Ziel die Beherrschung und Unterordnung des Kontinents unter den Westen war. Diese Herrschaftsdiskurse müssen offengelegt werden, um alle Verfahren, die die Eingliederung Afrikas in die Mythen und Ideen des Westens zum Ziel haben, auf den Prüfstand zu stellen. Dazu müssen sich die Geistes- und Sozialwissenschaften in Afrika gänzlich neu erfinden. Dies können sie jedoch nur, wenn auch die Universitäten genuin afrikanisch werden. Zurzeit sind die Universitäten Afrikas, zum Beispiel in Dakar, Makerere oder Nairobi, Institutionen der Kolonialverwaltung. Sie entstammen keinem unabhängigen afrikanischen Willen und zielen somit auch nicht darauf ab, Lösungen für afrikanische Probleme zu finden. Vielmehr haben sie den Kolonialismus bzw. Postkolonialismus in die höhere Bildung getragen. Dies lässt sich auch an den Lehrplänen ablesen, die denen der westlichen Universitäten entsprechen. Der Grund dafür ist, dass sie ursprünglich als Krönung der kolonialen Mission gedacht waren, deren Ziel es war, kolonisierte Gesellschaften nach westlichem Vorbild zu schaffen. An der Reproduktion und Erhaltung des dort vermittelten kolonialen Afrika-Bildes hat sich seitdem wenig geändert. Neben den Lehrplänen wird auch die afrikanische Forschung von externen Akteuren gelenkt. Über Form und Inhalt wird also außerhalb Afrikas entschieden. Das wäre so, als würde die gesamte europäische Forschung von China und Japan kontrolliert werden. Um das afrikanische Wissen zu dekolonisieren, muss auch das wichtigste Instrument der Wissensproduktion, die Sprache, unabhängig werden. Denn die Sprache ist das Tor zur Kultur und zu deren Wissensschatz. Daher bieten die afrikanischen Sprachen auch den besten Zugang zu afrikanischen Kulturen, ihren Denkweisen und Wissensformen. Sie müssen deshalb grundsätzlich gestärkt werden und die primäre Form des akademischen Diskurses bilden. Erst wenn das Wissen, die Institutionen und die Sprache genuin afrikanisch geworden sind, ist der Weg für die afrikanischen Gesellschaften geebnet, um neu über sich und ihren Kontinent nachzudenken. Blink Nummer 6. Afrika muss seinen eigenen Ort der Zukunft, den Afrotopos, denken und erschaffen. Gegenwärtig erscheint die Zukunft Afrikas noch von fremder Feder vorgezeichnet und von fremden Interessen geprägt. Diese Zukunft wird Entwicklung genannt und meint die Eingliederung Afrikas in die globalen Märkte. Als wäre dies ein neutrales Ziel, das den afrikanischen Gesellschaften selbstverständlich dient. Doch Afrika muss seine Zukunft selbst entwerfen und gestalten. Und dazu braucht es vor allem Mut. Denn den afrikanischen Ort der Zukunft gibt es noch nicht. Noch ist er ein Nicht-Ort, ein Afrotopos. Um ihn mit eigenen Visionen zu füllen, muss Afrika die vorgezeichneten Wege verlassen und auch im Denken unabhängig werden. Nur so kann es den Afrotopos hervorbringen, den Ort seiner eigenen Zukunft. Es ist der Traum eines Afrikas, dessen Verwirklichung möglich ist. Ein Beispiel für den Afrotopos sind Afrikas Städte und was sie in Zukunft sein können. Die Urbanisierung schreitet in den afrikanischen Ländern rapide voran. Als Orte der kulturellen Sinnproduktion und Entwurf des Möglichen können die Städte als Projektionsfläche der Zukunft dienen und Traum und Potenzial miteinander kurzschließen. Schon heute brummen afrikanische Städte vor Vitalität, Dynamik und Kreativität. Doch scheinen sie ihre eigene Identität noch nicht gefunden zu haben. Um Orte der afrikanischen Zukunft zu werden, dürfen sie nicht bloß Abbilder von Paris, Berlin oder New York sein. Stattdessen sollten sie jene Art des Zusammenlebens widerspiegeln, dass die afrikanischen Gesellschaften für sich und ihre Zukunft wählen. Schließlich muss im Zentrum des Traums die Selbstanerkennung des afrikanischen Menschen als Produzent von Kultur und Zivilisation stehen. Afrika muss sein eigenes Zivilisationsprojekt entwickeln, seine eigene Zukunftsvision entwerfen, sich dabei selbst neu kennenlernen und Antworten auf die Frage nach der eigenen Identität finden. Wenn dies gelingt, kann es erneut zum Zentrum der Welt werden. Das waren unsere Blinks zu Felwine Sarr, Afrotopia. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Menschen in Afrika sich endlich vom westlichen Blick auf ihren Kontinent emanzipieren müssen. Sie sollten nicht länger dem Dogma der Entwicklung nach westlichem Vorbild folgen. Vielmehr sollten sich die afrikanischen Gesellschaften auf ihre Traditionen besinnen und den Mut haben, sich ihre eigene Zukunft zu erträumen, die genuin afrikanisch ist und der eigenen Kultur gerecht wird. Dies ist die Utopie Afrikas, die Afrotopie.